das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Wer die Schule schwänzt, begeht in Deutschland eine Ordnungswidrigkeit. Außer, wenn er schwänzt, weil er für eine andere Klimapolitik demonstriert. Bekannt unter Fridays for Future. So zumindest lässt sich eine Entscheidung der Stadt Mannheim deuten. Die hatte zunächst ein Bußgeld gegen Schüler verhängt, weil sie nicht zum Unterricht erschienen. Dann zog die Behörde den Bescheid zurück, weil es sich bei den Betroffenen um Fridays for Future Aktivisten handelt. Die fühlen sich jetzt bestärkt. Donna Dörbeck und Harald Bürk berichten.
Zufriedene Gesichter bei Schülern im Stuttgarter Weltcafé. Geplant war am Nachmittag eigentlich ein Solidaritätstreffen für die vier Mannheimer Klimademonstranten. Nun triumphieren sie mit ihnen.
Die Bußgeldbescheide wurden jetzt zurückgezogen und es zeigt eigentlich, dass die einfach völlig beliebig waren, ohne eine verständliche Argumentation dahinter. Und dass deswegen auch das wieder ein Licht auf uns wirft, das zeigt, dass wir hier einfach eine rechtmäßige Sache tun.
Bereits am Vormittag kommt es vor der Schule der Mannheimer Klimaaktivisten zu einer spontanen Unterstützeraktion. Zusammen mit der Solidarität anderer Fridays for Future Gruppen wächst der Druck und die Stadt macht bei den Bußgeldbescheiden schließlich einen Rückzieher.
Bei der Bußgeldbehörde der Stadt Mannheim treten jährlich rund 300 Fälle wegen Schulschwänzens auf, die bearbeitet werden. Aufgrund der Vielzahl dieser Fälle ist auch dieser Fall erst einmal routinemäßig behandelt worden. Und aufgrund dessen ist eben die Besonderheit in diesem Fall im Vergleich eben zu diesem klassischen Schulschwänzen zuerst nicht aufgefallen.
Den Wirbel ausgelöst hatte die Schulleiterin mit ihrer Anzeige. Ihre Gesprächsversuche über das Schulschwänzen mit den Schülern seien gescheitert.
Nun gibt es zwei weitere gleichberechtigte Möglichkeiten, darauf zu reagieren, die keinerlei Rangfolge darstellen. Mit Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen oder auf dem Wege der Ordnungswidrigkeiten. Ich habe den zweiten Weg gewählt, weil ich ausdrücklich das Schulversäumnis in den Fokus rücken wollte.
Politische Rückendeckung für ihre Anzeige bekam die Schulleiterin auch von Kultusministerin Susanne Eisenmann.
Wenn eine Rektorin wie in Mannheim zu der Entscheidung kommt, nach vielen Gesprächen Bußgeld zu erheben, dann habe ich überhaupt keinen Zweifel daran, dass das ausgewogen und klug entschieden ist.
Die Rücknahme des Bußgelds hingegen bewertet der Gesamtelternbeirat von Mannheim als positives Signal. Ob der Fall nun als Exempel und Freifahrtschein für Klimademos zu Schulzeiten taugt, sie werden auf jeden Fall weitergehen.
Das Fliegen ist die klimafeindlichste Art der Fortbewegung, auch wegen des extrem hohen CO2-Ausstoßes pro Reisendem. Deswegen steht das Fliegen in der Klimadiskussion gerade besonders in der Kritik. Gerade erst hat die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer ein Verbot sämtlicher innerdeutscher Flüge gefordert. Davon sind Experten und Politik noch weit entfernt, aber teurer soll es auf jeden Fall werden, zumindest wenn es nach dem Willen von Umweltschutzministerin Schulze geht. Heute Abend traf sich das sogenannte Klimakabinett mit den zuständigen Fachministern. Aber schon vorher hatte die SPD-Politikerin ihre Vorstellung erläutert, nach der die Luftverkehrsabgabe deutlich erhöht werden solle. Christine Becker berichtet.
Am Himmel über Berlin fliegen sie noch zu den gewohnten Konditionen. Doch bald könnte es teurer werden, nicht nur von Berlin aus, aber hier werden die Weichen gestellt. Die Bundesumweltministerin bestimmte heute die politische Flughöhe, allerdings nur schriftlich. Ein europaweites Vorgehen wäre der beste Weg. Wir können aber nicht warten, bis wir in Europa Einstimmigkeit erreichen und jeden an Bord haben. Ich bin deshalb dafür, dass wir die deutsche Luftverkehrsabgabe in einem ersten Schritt erhöhen. Heißt, die Steuer auf Tickets für Flüge, die in Deutschland starten, soll rauf. Einige, die das betreffen könnte, klingen gar nicht so abgeneigt.
Diese Billigflüge für 1980, um zum Ballermann zu fliegen, für gerade mal Samstag, Sonntag, um da einen drauf zu machen, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Wir können ja nicht immer nur so mit billig weitermachen und die Umwelt da unheimlich belasten.
Mir fehlt der Glaube, dass es umgesetzt wird. Ich denke, dass es wieder so ein politisches Statement jetzt ist, weil es gerade modern ist, der Umweltschutz. Aber ich würde es befürworten.
Doch die hierzulande in der Luft Geld verdienen, hören das gar nicht gern. Sie befürchten Nachteile, wenn nur an deutschen Flughäfen teurer geflogen würde.
Der Umweltschutz sollte international erfolgen. Und weil eben der Luftverkehrswirtschaft, der Luftverkehr eben auch international ist, bedeutet, ein nationaler Alleingang hier, dass es Ausweichmöglichkeiten gibt. Das heißt also, man wird den erwünschten Effekt national auch gar nicht erreichen können. Deswegen sollte man gar nicht erst darüber nachdenken.
Nicht drüber nachdenken wäre ihm vielleicht auch lieber. Selbst wenn der Bundeswirtschaftsminister von der CDU klimafreundlich ins Kanzleramt kommt. Die Idee der SPD-Umweltministerin scheint ihm offenbar eine Luftnummer.
Ich glaube nicht, dass es jetzt sinnvoll ist, über solche Einzelmaßnahmen zu diskutieren. Wir müssen die Klimaziele erreichen. CO2-Bepreisung, wenn sie klug gemacht ist, kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten.
Gegenwind zu Altmaiers Position kommt heute nicht nur von den Demonstranten vom Kanzleramt, sondern auch aus der eigenen Partei, wo manch einer das mit der höheren Luftverkehrssteuer durchaus bedenkenswert findet.
Über das Thema müssen wir definitiv auch reden. Und nicht nur sozusagen müssen wir aufs Fliegen schauen, sondern wir müssen vor allen Dingen auch auf die Alternative schauen, nämlich auf die Deutsche Bahn. Und dafür sorgen, dass die preislich attraktiver wird, dass der Service attraktiver wird.
Stimmt, da war ja noch was. Die Bahn als klimapolitisches Allheilmittel. Günstiger, besser, umfassender soll sie werden. Doch bis es soweit ist, werden noch viele mit Ihnen unterwegs sein, auch am Himmel über Berlin.
Die Klimakrise ist ja seit Wochen medial sehr präsent und wohl auch deswegen melden sich zahlreiche Experten mit immer neuen Vorschlägen zu Wort, was denn zu tun sei, um das Klima und damit unsere Umwelt und Lebensgrundlage zu erhalten. Etwas skurril mutet der Vorschlag einer Gruppe von Wissenschaftlern des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung an. Sie schlagen vor, über Teilen der Antarktis künstlichen Schnee auszuschütten. Das würde, vereinfacht ausgedrückt, den Eispanzer festdrücken und so das weitere Abschmelzen verhindern. Nötig seien mehrere hundert Milliarden Tonnen Wasser, die künstlich in Schnee gewandelt und über Jahrzehnte in der Arktis ausgebracht würden. Stefan Sperfeld hat mit einem der Forscher gesprochen.
Es klingt wahnwitzig. Was dieser Klimaforscher aus Potsdam errechnet hat, lässt nicht nur die Fachwelt aufhorchen. Er ist überzeugt, die Menschheit könne mit künstlichem Schnee, wie er bisher eher aus Skigebieten bekannt ist, in der Antarktis verhindern, dass die Gletscher weiter abschmelzen und so den Anstieg des Meeresspiegels stoppen.
Der Fakt ist einfach, dass durch die Erwärmung der Ozeane die Westantarktis instabil geworden ist. Und das bedeutet, dass auf langen Zeitskalen, nicht mal in diesem Jahrhundert, aber in den nächsten Jahrhunderten unwiederbringlich wenigstens 3 Meter Meeresspiegelanstieg kommen. Und das bedeutet, dass Städte wie Hamburg, aber auch New York, Shanghai, Kalkutta ein Problem bekommen. Und worauf ich unter anderem aufmerksam machen möchte, ist, dass das der Fall ist und dass da auch keine Unsicherheit mehr drin steckt, sondern das wird passieren, weil Eis schmilzt einfach, wenn es wärmer wird. Und Wasser dehnt sich aus, wenn es wärmer wird.
Soll heißen, um unsere Küsten und Städte wie Hamburg retten zu können, müssten laut des Forschers zig Milliarden Liter Meerwasser gefördert, entsalzt und in Schneekristalle verwandelt werden. Konkret sollte das in der Westantarktis passieren. Dort sind die Gletscher besonders instabil und treiben teilweise schon ins offene Meer, wie hier markiert, in die Amundsensee. Neue Schneelast könnten solche wegschwimmenden Eismassen wieder nach unten drücken und auf dem Meeresboden verankern. Doch dazu bräuchte es vor Ort Zehntausender Windräder, um für Pumpen und Schneekanonen die Energie zu erzeugen.
Wir können sagen, es geht. Die Frage, wie es geht und wie es dann tatsächlich umgesetzt wird und vor allen Dingen, was das kostet und was das für ein riesiger Aufwand ist, die muss entschieden werden, wenn die Gesellschaft gesagt hat, wir wollen das machen.
Trotzdem klingt der Plan absurd. Merkt der Professor das nicht?
Es ist den Leuten nicht klar, wie groß dieses Meeresspiegelproblem ist, was wir verursacht haben. Es ist langsam, deswegen braucht niemand Panik haben. Aber es ist eben unaufhaltsam und es ist immer der Weltozean, diese riesen Wassermengen, die wir langsam hochkommen lassen. Und wie gesagt, keine Angst, aber wenn wir unser Kulturerbe an den Küsten schützen müssen, müssen wir anfangen, langsam drüber nachzudenken, was wir machen. Manche nennen es absurd, aber was absurd ist, ist tatsächlich das Problem, was wir kreiert haben.
Die Automobilindustrie, nach wie vor eines der wichtigsten wirtschaftlichen Standbeine Deutschlands. Aber die lange erfolgsverwöhnten deutschen Autobauer blicken in eine zumindest durchwachsene Zukunft. Dass der klassische Verbrennungsmotor früher oder später Geschichte sein wird, das dürfte längst klar sein. Und so wächst der Druck auf die Firmen, sich mit neuen Konzepten für die Zeit danach aufzustellen. Das gilt auch für BMW. Dort übernimmt jetzt ein neuer Mann den Chefposten, Oliver Zipse. Wer er ist und vor welchen Aufgaben er steht, Beate Bastian und Sebastian Hane sprechen.
Oliver Zipse. Ruhig, sachlich, smartes Auftreten. Im Vorstand bisher für die Produktion zuständig. Der 55-Jährige verantwortet das mit Abstand größte Ressort im Konzern. Gelernt hat er von der Pike auf. 1991 kam der Diplom-Ingenieur zum Unternehmen. Damals läuft gerade ein 3er-BMW mit Elektroantrieb im Testversuch. Bereits 3 Jahre später übernimmt Zipse bereits diverse Führungsaufgaben in der Entwicklung und Produktion. Scheinbar mühelos steigt er auf der Karriereleiter nach oben, bis in die Vorstandsetage. Der neue Job stellt ihn vor große Herausforderungen. Vor allem 3 große Aufgaben gilt es zu meistern: die Elektromobilität, das autonome Fahren und drohende Strafzölle. Vor 6 Jahren hat BMW den elektrischen i3 auf die Straße gebracht. Neue E-Autos sind bislang nur angekündigt.
Bei BMW ist man bei der Elektromobilität hinter Daimler, hinter VW, hinter anderen zurück. Also man muss bei den richtigen Elektroautos, bei den batterieangetriebenen Elektroautos mehr Gas geben.
Zweite Baustelle, autonomes Fahren. Die enormen Entwicklungskosten für selbstfahrende Autos sind für BMW alleine kaum zu schultern. Dritte Baustelle, drohende Strafzölle. Im Juni eröffnete BMW in Mexiko ein neues Werk. Die Autos werden vor allem für den US-Markt produziert. Doch genau hier drohen Zölle. Der neue Chef Oliver Zipse braucht klare Strategien, damit BMW weiterhin in der ersten Liga spielt.
Es stand zu erwarten, ernüchternd ist es trotzdem. Die EU hat sich wieder einmal nicht einigen können in Sachen Flüchtlingspolitik. Konkret ging es heute beim Treffen der EU-Innenminister in Helsinki um einen Vorschlag zur Verteilung von im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen. Deutschland und Frankreich hatten einen sogenannten Notfallmechanismus vorgeschlagen als Übergangsregelung bis zu einer endgültigen EU-weiten Regelung. Daraus wird nur nichts, denn wieder haben Italien und Malta Nein gesagt. Gudrun Engel mit den Einzelheiten.
Ereignisse, die sich nicht wiederholen sollen. Hilfsorganisationen, die erst nach tagelanger Odyssee mit aus Seenot geretteten einen sicheren Hafen anfahren dürfen. Italien und Malta blockieren, weil es im Moment keine Regelung zur Verteilung der Flüchtlinge in der EU gibt. Die Innenminister Deutschlands und Frankreichs haben jetzt vorgeschlagen, einen Notfallmechanismus zu installieren, um
Menschen vor dem Ertrinken zu retten einerseits, andererseits aber den Schleusern auch das Handwerk zu legen, die ja in fast allen Fällen dahinter stehen. Und vor allem auch keinen Flüchtlingsstrom auszulösen. Das ist ein politisches, schwieriges Werk.
Der Mechanismus sieht vor, dass alle Geretteten innerhalb von 4 Wochen überprüft werden. Wer Anspruch auf Schutz hat, wird von einem anderen EU-Land aufgenommen. Alle anderen werden zurückgeführt. Gleichzeitig sollen Schleuser bekämpft und afrikanische Staaten gestärkt werden. Trotzdem ist Italiens Innenminister nicht ganz überzeugt. In dem Papier steht, es geht immer um den nächstgelegenen Hafen. Geografisch ist das aber immer Malta oder Italien. Ich unterschreibe doch nicht, dass alle zu mir nach Hause kommen sollen. Will heißen, dass beispielsweise auch Frankreich Häfen öffnen soll. Italien hat also noch Nachforderungen.
Eigentlich sind die USA und die Türkei ja Partner, NATO-Partner nämlich. Jetzt gibt es aber Streit zwischen Washington und Ankara. Die US-Regierung hat entschieden, dass die Türkei nicht mehr mitmachen darf bei der Entwicklung des Kampfflugzeugs F-35. Und zwar deswegen, weil Ankara gleichzeitig Geschäfte mit den Russen macht. Von Moskau hat die Regierung Erdogan kürzlich ein Raketenabwehrsystem bekommen. So geht es nicht, sagen die USA und schaffen Tatsachen. Wie die Türkei reagiert, Oliver Meyer-Rüth berichtet.
Der F-35-Kampfjet. Das NATO-Mitglied Türkei hatte mehr als 100 solcher Tarnkappenjäger von Washington bestellt und war an der Produktion mit mehreren 100 Komponenten beteiligt. Gestern Abend hat die US-Regierung Ankara aus dem F-35-Programm geworfen. Die USA und andere F-35-Partner haben gemeinsam entschieden, die Türkei vom Programm zu suspendieren und den Prozess zu starten, um die Türkei formell aus dem Programm auszuschließen. Der Grund für die Maßnahme ist die Lieferung russischer S-400 Bodenluftraketen an die Türkei. Die USA warnten in den vergangenen Monaten Ankara mehrfach davor, das russische Waffensystem zu beschaffen. Washington befürchtet, Moskau könnte über das empfindliche S-400-Radar an Daten gelangen, die gegen die F-35-Kampfjets eingesetzt werden könnten. Die Türkei weist diese Befürchtung zurück. Das türkische Außenministerium warnt am Vormittag, der Schritt könnte zu einem irreparablen Schaden für die strategische Beziehung zu den USA führen. İsmail Demir, ein für die Rüstungsindustrie zuständiger hoher Beamter, erklärt, Ankara werde Alternativen prüfen.
Der Concours Hippique International Officiel, kurz CHIO Aachen, gilt als das Wimbledon des Pferdesports. Das jährliche Reitturnier ist eine der größten Sportveranstaltungen Deutschlands mit im vergangenen Jahr mehr als 360.000 Besuchern und etwa 2,7 Millionen Euro Preisgeld. In diesem Jahr dabei 340 Reiter aus 30 Nationen. Im Nationenpreis mussten sich die deutschen Springreiter heute knapp geschlagen geben, denn Schweden stand ganz weit oben. Benedikt Brinser berichtet.
Am Ende war es richtig knapp. Die deutsche Springreiter-Equipe knapp geschlagen vor 40.000 Zuschauern beim Nationenpreis in Aachen. Nur einen Zeitfehlerpunkt hinter den Schweden.
Trotzdem war es super Sport, war ein super Erlebnis heute Abend, war wirklich traumhaft. Und am Ende können wir, glaube ich, mit dem zweiten Platz gut leben.
Als Startreiterin ging Weltmeisterin Simone Blum in die Manege. Mit ihrer Stute Alice blieb sie in beiden Umläufen ohne Abwurf. Christian Ahlmann leistete sich bei seinem Nationenpreis-Comeback einen Fehler im ersten Durchgang. Bei Daniel Deuser blieben alle Stangen liegen. Er kassierte lediglich einen Zeitfehler. Der erfahrene Schlussreiter Markus Ehning kam auf einen Abwurf. Wie Ahlmann konnte er das letzte Hindernis nicht bezwingen. Hinten raus wurde es richtig spannend. Der amtierende Europameister Peter Fredriksson behielt aber die Nerven, sicherte den schwedischen Sieg und sorgte für Ungläubigkeit bei den Deutschen.
Aber natürlich spannend, den Peter zu sehen, auch noch wie knapp er in der Zeit war. Bisschen ärgerlich, aber ich glaube, dennoch sind alle Pferde eigentlich gut gesprungen. Hier und da fehlte das letzte Glück oder hätten auch besser reiten können.
Nach drei Erfolgen in Serie, in diesem Jahr der zweite Platz für die deutsche Mannschaft. Dritter wurde Frankreich.
Richtig gute Nachrichten von der Schwimmweltmeisterschaft in Südkorea. Die deutsche Freiwasserstaffel ist zu Gold geschwommen. Mit der Zeit von 53 Minuten und 58 Sekunden ließ sie die Konkurrenz hinter sich. Jürgen Schmidt berichtet.
Sie kommt aus der Partylaune nicht mehr raus, die deutsche Freiwasserspaßtruppe. Jetzt wieder hochdekoriert, wieder mit einem WM-Titel.
Wir haben extrem gut abgeschnitten bisher im Freiwasser. Wir hatten vor 2 Jahren eine kleine Flaute, die haben wir gut ausgebügelt. Und wir sind als ganzes Team sehr stolz darauf, was wir hier leisten.
Im Ocean Park von Yeosu kommt es zu einer Art Wiedergeburt einer ganzen Sportart. Dieses 5-Kilometer-Gold ist schon die vierte Medaille bei dieser WM. Die letzte endete medaillenlos. Bei der Mixed-Staffel schwimmen alle 4 deutschen Sportler nacheinander 1,25 Kilometer. Lea Boy, Sarah Köhler, Sören Meissner und Rob Muffels. Ihr Trainer hatte einen Platz unter den besten 10 ausgegeben. Das setzte die Mannschaft eindrucksvoll um. Der Magdeburger Rob Muffels bringt den Sieg nach knapp 54 Minuten ins Ziel, 2. Italien, 3. USA. Team Germany aber dominiert diese Freiwasserwettbewerbe in Südkorea.
Im Norden warten ja viele darauf, dass jetzt endlich der Sommer so richtig zurückkehrt. In den vergangenen Wochen war es ja oft wolkenverhangen, windig, teilweise auch recht kühl. Jetzt kommen langsam wärmere Luftmassen von Westen her. Morgen aber geht es erst einmal mit einem Wettermix weiter. Das heißt, von allem etwas. Sonne, Regen, Wolken, Gewitter, das alles bei schwüler Hitze. Hier die genaue Vorhersage.
Feuchte, warme Luft strömt zu uns. In ihr bilden sich in der Nacht ein paar Schauer, anfangs auch Gewitter. Am Tag mal dichtere Wolken, mal sonnige Momente, mancherorts fallen Schauer. Am Nachmittag vor allem in der Ost- bis Südosthälfte einzelne Gewitter. Manche Regionen bekommen gar keinen Regen ab. Am Tag 20 Grad an der Nordsee bis 30 Grad im Breisgau. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen auf 18 Grad im Westen und 11 Grad an den Alpen.
Soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht es jetzt weiter mit dem Barcelona-Krimi. Und Judith Rakers meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2:05. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.